Beschäftigung und Ernährung. Die Nahrungsbedürfnisse der Siedler wurden hauptsächlich durch die Viehzucht, die Jagd, den Ackerbau und das Sammeln von Wildfrüchten gedeckt. Zusätzlich scheint man auch fortschrittliche Angelmethoden mit fest geflochtenen Netzen und Angeln mit starken Haken benutzt zu haben. Dies kann man aus den gefangenen Fischarten und aus deren Größe ableiten, wie zum Beispiel von Zackenbarsch, Brasse und Meeresche. Der Ackerbau bestand hauptsächlich aus dem Anbau von Getreide, Hülsenfrüchten und Linsen. Die Bewohner von Chirokitia reicherten ihre Nahrung mit dem Sammeln von Wildfrüchten wie Erdnüssen, Feigen, Oliven und Pflaumen an. Gleichzeitig hielten die Siedler außerhalb des Dorfes Schafe, Ziegen und Schweine. Die Hirschjagd fand auf unbekannte Weise statt. Pfeile wurden keine gefunden, weshalb man annimmt, dass die Waffen primitiv waren, zum Beispiel Holzspeere mit einer über Feuer gehärteten Spitze und Fallen. Die Entdeckung von verkohlten Getreidekörnern, Weizen, Einkorn, stärkehaltige Arten, Gerste und von Hülsenfrüchten durch die französische Delegation zeigt, dass die Ernährung der Siedler von Chirokitia außer Fleisch und Brot auch Bohnen, Erbsen, Kichererbsen und Oliven enthielt, die im Nachbartal angebaut wurden. Die präkeramische Kultur von Chirokitia erfuhr in der Mitte des 6. Jahrtausends eine plötzliche Unterbrechung, als die Siedlung aus unbekannten Gründen für eine sehr lange Zeit, fast ein Jahrtausend lang, verlassen wurde. Sie wurde erst im 5. Jahrtausend wieder bewohnt. Gleichzeitig mit Chirokitia entwickelte sich die zypriotische präkeramische Steinzeitkultur auch am Ort Tenda in Galavassos, in Trulli des Bezirks Geringe, in Petra von Limnitis und in Gastros von Karpasia in der Nähe des Klosters des Apostels Andreas. Aber die plötzliche Unterbrechung der präkeramischen steinzeitlichen Kultur, die man in Chirokitia beobachtet, scheint ein allgemeines Phänomen gewesen zu sein, denn sie wurde auch in diesen anderen Siedlungen festgestellt. Von 5000 v. Chr. An, als die Siedlung von Chirokitia wieder besiedelt wurde, begann die zweite Phase der zypriotischen jungsteinzeitlichen Kultur, die sogenannte Jungsteinzeit II oder keramische jungsteinzeitliche Periode, die bis 3900 v. Chr. Dauert. Diese neue Kulturepoche wird hauptsächlich von der Siedlung Sotira vertreten und, außer in Chirokitia, findet man sie auch in den oberen Schichten der Siedlungen Vrisi von Aios Epiktetos im Bezirk Geringe, in Dragos von Phia und in Galavassos A. Obwohl die Architektur der Häuser im Laufe der keramischen Jungsteinzeit eine deutliche Veränderung und Entwicklung erfährt, sind in Chirokitia keine architektonischen Spuren davon erhalten geblieben. Die Steingefäße werden zum Großteil durch rot gefärbte Tongefäße ersetzt und besonders durch die Gefäße mit der kammartigen Verzierung, die in großer Anzahl in Sotira entdeckt wurden. Stellvertretend für diese Gefäße stehen die großen Milchschüsseln mit den halbrunden Öffnungen zum Ausgießen. Neben den Tongefäßen mit der typischen Kammverzierung stellt man noch weiter einige einfache, unverzierte Steingefäße aus Andesit her, die aber mit der vorkeramischen Technik angefertigt werden. Die Bestattungsriten, das Handwerk, der Ackerbau und die Viehzucht zeigen keine bedeutenden Veränderungen und das allgemeine wirtschaftliche und kulturelle Niveau der Bewohner von Chirokitia verglichen mit dem Niveau der Bewohner, die die Siedlung 1000 Jahre früher verlassen hatten, war fast das gleiche. Keine architektonische Spur der neuen Siedlung ist erhalten geblieben. Die vorhandenen Hinweise der Archäologen reichen nicht aus, um das plötzliche Verlassen zu erklären. Die Analysen der aufgefundenen Pollen geben keine Auskunft über Veränderungen der klimatischen Bedingungen während dieser Periode, die das ökologische Gleichgewicht der Insel eventuell gestört und eine dramatische Abnahme der Ernährungsgrundlagen verursacht haben könnte. Spuren von Naturkatastrophen, Epidemien oder Zerstörung durch Feindeinwirkungen konnten nicht festgestellt werden. Diese Ungewissheit kennzeichnet das Ende der präkeramischen Steinzeitphase und markiert auch ihren Anfang. Tatsächlich wurde in Zypern selbst nichts gefunden, was das plötzliche Auftauchen einer so spezifischen und einer in vieler Hinsicht von den anderen bekannten Kulturen des kleinasiatischen Kontinents so verschiedenen Kultur ankündigen würde. Allerdings gibt es Hinweise für die Vermutung, dass es eine Verbindung Zyperns mit diesem Erdteil gab und dass ein Teil der Inselbevölkerung das Ergebnis einer Kolonisierung ist, was die Überquerung einer Meerenge voraussetzt. Wir wissen, dass der Mittelmeermensch schon von der jüngeren Altsteinzeit an die Kunst der Seefahrt beherrschte. Ein erster Hinweis dafür ist das Vorhandensein von auf der Insel unbekannten Grundstoffen wie Obsidian und Karneol, die deshalb importiert sein mussten. Ein zweiter Hinweis sind die neuen Tierarten, die auf der Insel erschienen. Kirsche mit breiten Geweihen, Schafe, Ziegen, Schweine, aber auch Katzen, Hunde und Füchse, welche die Flusspferde und Zwergelefanten ersetzten, die im Pleistozän in Zypern lebten. Theoretisch hätten die Hirsche und Schweine die Möglichkeit gehabt, die Meerenge schwimmend zu überbrücken, aber diese Fähigkeit kann man nur schwer den Schafen und Ziegen zutrauen und noch weniger den Katzen. Außerdem berechtigt die Zusammensetzung der Getreidearten und Hülsenfrüchte, deren Spuren man an den archäologischen Stätten Zyperns gefunden hat, zu der Annahme, dass sie Importprodukte auf der Insel waren. Denn auch wenn es die Wildformen von einigen dieser Pflanzen schon vorher in Zypern gab, wissen wir, dass in den steinzeitlichen Dörfern nur die Zuchtformen gefunden wurden. Mit anderen Worten, wenn einige Bewohner die Pflanzen in ihrer gezüchteten Form nicht selbst eingeführt hatten, so mussten sie wenigstens die Kenntnisse und Methoden mitgebracht haben, die für ihren Anbau notwendig waren. Damit kann man Zypern auch durch die Art von Wandmalereien, die Technik der Steinbearbeitung und der Webkunst in eine allgemeine kulturelle Tradition einordnen. Wenn alle diese Hinweise auf eine mögliche Kolonisierung der Insel hindeuten, so reichen sie doch nicht aus, um die Ankunft der Einwanderer eindeutig zu dokumentieren. Wenn wir zum Beispiel annehmen, dass die natürliche Umwelt des Dama Mesopotamica, einer Unterart, zu welcher der zypriotische Hirsch aufgrund seiner Form gehört, im Laufe der Zeit keine bedeutenden Veränderungen erfuhr, musste der Hirsch wahrscheinlich aus dem Osten eingeführt worden sein. Und wenn wir den Beginn der jungsteinzeitlichen präkeramischen Phase im 9. Jahrtausend vor Christus ansetzen, könnten wir die Ankunft der Siedler in diesem neuen Land in einem allgemeineren Kontext interpretieren, nämlich als einer der Fälle der geografischen Ausbreitung des Steinzeitmenschen, eines Phänomens, das Exodus der Jungsteinzeit genannt wurde. Genauso könnten wir die neuen Siedlungen in den fruchtbaren Zonen des Erdteils, den Ufern des Euphrat, den inneren Oasen Syriens und Jordaniens und auf Sinai interpretieren. Lassen Sie uns nun der Reihe nach sehen, was den Besucher an der archäologischen Stätte erwartet. Wenn wir zu Fuß weitergehen, kommen wir zuerst zum Wächterbüro, wo sich der Besucher Informationsmaterial und den Führer zur besseren Orientierung besorgen kann. Nach 100 Meter sehen wir die einander gleichenden Rundbauten, einen Teil der Dorfmauer und ein Stück Weg, so wie sie bei der Ausgrabung auf der Hügelkuppe gefunden wurden. Nebenan der Fluss Maroni. Über die Rampe steigen wir den Berghang hinauf zur archäologischen Stätte. Diese ist heutzutage in 4 Zonen aufgeteilt, eine Teilung, die nicht den Tatsachen der Steinzeitepoche entspricht. In der Zone A erkennt man rechts die Überreste der Mauer, die bis zur Hügelkuppe reicht. Vor uns haben wir auch die Basismauern der Rundbauten. Auffallend in der Mitte ist ein großes Bauwerk, JA, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 8 Metern und den beiden wuchtigen Steinpfeilern, die einst die Zwischenbäden stützten. Erwähnenswert ist, dass es 4 Bauten gibt, die zeigen, dass eines auf dem anderen gebaut wurde, eine Tatsache, die auf deren ständige Bewohnung hinweist. Bei einigen sieht man noch die Feuerstelle in der Mitte, die offensichtlich zum Kochen der Nahrung diente. Wir gehen weiter den Hügel hinauf, entlang der Zone B und kommen zu den Ruinen des ersten Bauwerks, XX, das dem vorausgehenden gleicht, denn es ist auch sehr groß und besitzt auch 2 Steinpfeiler. Zusätzlich sieht man 2 Mühlsteine, die auf einem halbkreisförmigen Gerüst liegen. Zum Bauwerk XXJX gehört ein gepflasterter runder Platz zum Getreidedreschen, der auf die Beschäftigung der Bewohner hinweist. Wir gehen weiter und kommen zur Zone C, wo die ersten Bauten keine Besonderheiten aufweisen. Das Amt für Denkmalschutz hat einige Vorkehrungen zum Schutz der Mauerränge aus Lehmziegeln getroffen. Das Bauwerk XLV hatte aber eine Mauer, die aus 3 konzentrischen Ringen bestand und die 2 Pfeiler waren anders angeordnet. 7 Gräber von Erwachsenen wurden im selben Haus gefunden. In einem davon hielt der begrabene Mann 10 Werkzeuge aus Knochen in seiner rechten Hand. Die ständige Bewohnung dieser Bauten wird erneut durch das Bauwerk XLVJJ bestätigt, bei dem 8 Böden festgestellt wurden. Jenseits des Bauwerks XXJJJ beginnt die Zone D, wo man die Ausdehnung der Siedlungsmauer sehen kann. Die eindrucksvollsten Ruinen dieser Zone sind die Überreste eines der Dorfeingänge mit einer Art Zugangssystem, das einzigartig in seiner Art in Zypern und im Nahen Osten ist. Eine Kopie davon ist am Eingang der archäologischen Stätte zu finden. Bemerkenswert ist auch das Bauwerk S, das scheinbar ununterbrochen eine lange Zeit bewohnt wurde und in dem man die Reste von undeutlichen Wandmalereien sehen kann. An verschiedenen Stellen der Siedlung wurden Aussichtsplattformen mit Rundumsicht eingerichtet, damit die Besucher fotografieren können. Nach dem Besuch der archäologischen Stätte können Sie, wenn Sie gerne wandern, Ihren Spaziergang auf dem Naturlehrpfad fortsetzen, der zum Dorf Hirokitia führt. Der Startpunkt befindet sich auf der Straße nach Hirokitia, unmittelbar nach dem Parkplatz, gegenüber dem Ausgang zum Dorf Dochni und den Kirchen Aios Fanurios und Aios Nektarios. Der Schwierigkeitsgrad des Pfades ist wegen der besonderen Bodenbeschaffenheit mit 2 angegeben, denn es gibt plötzliche Höhenunterschiede mit steilen An- und Abstiegen. Der Weg ist auf den ersten 800 Meter asphaltiert. Die letzten 800 Meter sind ein steiniger, enger und steiler Erdweg. Der Pfad ist insgesamt 2 Kilometer lang.